Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Air Control System, drehbare Konzentrationsdüse, nicht abnehmbar. Drehen Sie die Konzentrationsdüse so lange, bis der optimale Luftstrom erreicht ist. Achtung, das Gerät oder den Stecker niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit tauchen. So steht es in der Gebrauchsanweisung unseres Föhns. Ja? Wir haben ja Gebrauchs... Ja. Habe ich wohl irgendwas falsch gemacht? Gebrauchsanweisungen gibt es ja für alles und jedes. Je technisierter unser Leben wird, umso mehr Gebrauchsanweisungen finden sich in der Schublade. Sie haben doch auch so eine Schublade, oder? So eine Schublade, in der alle Gebrauchsanweisungen immer so rumliegen. Man braucht ja auch Gebrauchsanweisungen, denn was nützt es, wenn man einen super HD-Flachbildfernseher hat, aber nicht weiß, wie ich ein Bild auf die matte Scheibe kriege? Man braucht Gebrauchsanweisungen, um das, was man hat, auch zu gebrauchen. Der Predigtext für heute aus dem Galaterbrief des Paulus im Neuen Testament, der liest sich auch wie eine Gebrauchsanweisung. Eine Gebrauchsanweisung für das praktische Leben als Christ. Sie beginnt so: Wenn wir durch Gottes Geist das Leben haben, so lasst uns auch in diesem Geist unser Leben führen. Darum geht es. Und Paulus sagt uns: Christsein lebt in und von der Gemeinschaft. Ohne dem geht es nicht. Nachfolge Jesu ist keine Weltanschauung fürs Sofa, die man für sich allein führt oder pflegt. Christen brauchen Gemeinde. Das ist die Überzeugung des Paulus, die er ganz zu Beginn ausdrückt. Und wie der Föhn den Strom braucht und natürlich Haare. Ja, der Föhn ohne Strom ist völlig kraftlos. Ein Föhn ohne Haare, das haben Sie gut erkannt, wie man föhnen kann, ist einigermaßen nutzlos. Ja. Doch Paulus beginnt seine Gebrauchsanweisung gar nicht damit, jetzt, was es in der Gemeinde alles so geben soll und was es da, sondern was es auf jeden Fall nicht geben soll. Worum es nicht geht, was nicht ihr Sinn ist. Ich lese also den letzten Vers aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht ärgern oder beneiden. Es geht in deinem Christsein nicht darum, dass du dich abhebst von den anderen und andere zu dir aufsehen. Nehmen Sie mal ein altes Bild, das kann man jeden Sonntag sehen, ein altes Bild für die Gemeinde, es ist das Schiff. Und wer nicht anders kann, als in der Gemeinde einen Sonderstatus für sich zu beanspruchen, der ist definitiv auf dem falschen Dampfer. Einer ist hier der Kapitän und das ist Christus. Er gibt durch sein Wort die Richtung vor. Dann das Zweite, einander nicht, eigentlich heißt das da gar nicht ärgern, sondern herausfordern bei Luther, aber wer benutzt das noch? Es gibt Menschen, auch Christen, die stets die anderen bei anderen das Haar in der Suppe suchen. Ich habe eine Geschichte gelesen, kommt zu einem berühmten Prediger einmal eine Frau und sagt: Wissen Sie, Herr Prediger, vielen Dank für Ihre tolle Predigt. Ich bin schon ganz lange auch dabei, aber ich habe mich noch keiner Gemeinde angeschlossen. Ach so, warum denn nicht? Na, ich habe die vollkommene Gemeinde noch nicht gefunden. Da sagt er zu ihr: Na, wenn Sie sie gefunden haben, treten Sie bitte auf keinen Fall ein. Sagt sie: Warum denn nicht? Na, weil sie dann auf jeden Fall nicht mehr vollkommen ist. Und das Dritte? Nicht beneiden. Neid, liebe Gemeinde, vielleicht erinnern Sie sich, die da waren, an die Predigt von vor 14 Tagen. Neid macht arm, wie der Hass hässlich macht. Neid ist Gift. Mit Neid kann man ganze Welten anzünden und Wahlen gewinnen. Ja, es gibt Parteien, auch in unserem Land, die durch nichts so viele Stimmen bekommen, wie durch das Schüren von Neid. Neid auf die Ausländer, Neid auf die Hartz-IV-Empfänger, Neid auf die Erfolgreichen, Neid auf die, die Geld verdienen. Neid ist ein schlechter Ratgeber. Denn Neid vergiftet und macht nur den, der neidisch ist, unglücklich. Und in der Gemeinde, ich finde es so wichtig, dass Paulus hier beides miteinander in einem Atemzug benennt. Wissen Sie, das mit dem nicht herausfordern, sich schön zurücknehmen, das haben wir alles schön als christlich verinnerlicht, stimmt's? Aber es geht ja eben auch darum, sich nicht kleiner zu machen, als man ist. Ach, die anderen sind eh begabter. Da gibt's jemanden, der kann das besser als ich, die sind eh klüger. Außerdem sind die viel geistlicher, ja, die haben viel mehr in der Bibel gelesen. In unserer Gemeinschaft soll Vielfalt viel mehr Reichtum sein. Und dann wird Paulus konkret, so konkret, dass man sich fragt, na, wie soll ich denn das bitte schön umsetzen? Die ersten Verse aus Kapitel 6. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ergänze ich mal, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Liebe Gemeinde, es gibt in unserer Welt ja Ausformungen von Religionen, die machen einen sprachlos. Ja, wenn da einer einen Fehler macht, dann wird ihm kurzerhand die Zunge oder die Hand abgeschnitten. Zu Jesu Zeiten hat man die Sünder gesteinigt, ja, die Huren oder auch die Ehebrecher hat man einfach aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wie anders klingt das hier? Helft einander wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Wissen Sie, man könnte ja fast neidisch gucken auf so manche Vertreter anderer Religionen, die scheinbar ihren Glauben viel ernster nehmen, als wir das tun. Die das, was ihnen heilig ist, auch verteidigen. Zur Not mit ihrem eigenen Leben. Na, wer regt sich hierzulande schon noch auf über die zahllosen dummen Karikaturen oder Filmchen, die es so über Jesus gibt? Warum sind wir nicht so? Nehmen wir unseren Glauben nicht ernst? Ich hoffe, es liegt an solchen Gebrauchsanweisungen des Glaubens, wie der hier bei Paulus, die vom Zurechthelfen und von der Sanftmut reden. Eins ist doch völlig klar, Hass und Intoleranz kann man ganz schnell und ganz einfach radikalisieren. Aber haben Sie jemals eine Nachrichtensendung gesehen, bei der von einem fanatisierten Mob die Rede gewesen wäre, der in Liebe und Sanftmut anderen zurechtgeholfen hätte? Ich noch nicht. Fanatische Liebe ist schwer anzustacheln. Fanatischer Hass bricht schon aus, wenn man ihn gestattet. Aber zurück zu uns. Wenn einer von einer Verfehlung ereilt wird, schreibt Paulus, wie ist das, wenn wir uns um jemanden Sorgen machen in der Gemeinde? Ja, um seine Ehe oder seine Arbeitsmoral oder sein Verhältnis zu anderen oder sein Verhältnis zum Alkohol oder zur Wahrheit. Wem frage ich, wem nützt es, wenn ich darüber mit jemand anderem rede als mit ihm selbst? Es erfordert wenig Mut und noch weniger Glaube, die Fehler anderer weiterzutratschen. Aber wer hat schon so viel Mumm, zu einem anderen zu gehen und ihm mit sanftmütigem Geist zurechtzuhelfen? Ein Beispiel, da ist einer oder eine in der Gemeinde, die hat immer und an jedem etwas auszusetzen und herumzunörgeln. Kaum bist du mit dieser Person im Gespräch, wird ein Dritter, der natürlich gerade nicht dabei ist, so richtig ordentlich durch den Kakao gezogen. Ist es denn wirklich so lebensgefährlich, dagegen zu halten und zu sagen, du, ich finde das gerade nicht richtig, dass wir miteinander hier herumlästern. Paulus sagt, wo, wenn nicht in einer Gruppe, die gemeinsam unterwegs ist, sollte es möglich sein, einander aufmerksam zu machen, wenn einer vom Weg abkommt. Simpel eigentlich sind die Aufforderungen des Paulus, tragt miteinander, was einem allein zu schwer ist. Und auch das andere gilt, seid bereit, auch das euch abnehmen zu lassen, was ihr nicht tragen könnt. Keiner hat für alles Kraft. In dem, der mit dir an Jesus glaubt, begegnet er dir selbst. Das ist das Gesetz Christi, das ist es, worauf es ankommt. Wer immer nur der Starke sein will, der alles allein bewältigen muss, der niemals eine Schwäche zugeben kann, der wird sehr einsam werden. Doch genug dazu, denn Paulus schlägt in seiner Gebrauchsanweisung ein neues Kapitel auf. Er schreibt: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Liebe Gemeinde, Paulus wird deutlich, weil ihm das, was er jetzt zu sagen hat, so wichtig ist. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es ist eine Grundüberzeugung der Bibel, dass jeder Mensch, ob arm oder reich, ob angesehen oder verachtet, ob gebildet oder ungebildet, einmal vor einem Richter stehen wird, der nicht durch Kautionen und Staranwälte sich blenden lässt, vor dem die Ausflüchte verstummen müssen und vor dem nichts weiter zählt als seine Gerechtigkeit. Vor ihm hilft kein Vergleichen mit anderen, kein Fingerzeigen auf die, die schlimmer waren als man selbst. Vor ihm steht jeder ganz allein. Am Ende des Lebens zieht jeder seine eigene Bilanz. Und wenn darüber in unserem Land mancher nur müde lächelt, so bleibt es dennoch bei dem, was die Schrift sagt. Ich glaube das jedenfalls, Gott lässt sich nicht spotten. Na, lieber heute den Spatz in der Hand als morgen ein Täubchen im Himmelreich. So redet man gerne und man meint, man brauche keinen Himmel. Auf der Erde sei es doch schließlich so schön. Man müsse sich nur ein bisschen anstrengen. Aber diese Welt ist nicht schön. Sie ist nicht schön mit all dem Morden und Vergewaltigen, mit dem Zerbruch und dem Missbrauch und der Unterdrückung. Alle 5 Minuten findet in Deutschland ein Selbstmordversuch statt. Alle 52 Minuten gelingt einer. Diese Welt wird nicht gut ohne Jesus. Und die Bitte im Vater unser, dein Reich komme, ist nicht dumme Weltverachtung, sondern klarer Realismus. Ein klarer Blick auf die Dinge, wie sie sind. Dieses Leben auf der Erde ist dir anvertraut, damit du, wie die Bibel sagt, Gott findest und in ihm dich selbst und seinen Willen in deinem Leben verwirklichst. Paul Gerhardt dichtet im 17. Jahrhundert: Ich bin ein Gast auf Erden. Paulus begreift das Leben als eine Zeit des Säens, auf das die Zeit der Ernte folgen wird. Die Frage ist, worauf man sät, worauf man setzt. Und Paulus macht das mit einem Gegensatz und nennt das eine Geist und das andere Fleisch. Nur hat Fleisch wenig mit dem Metzger zu tun, sondern das griechische Wort Sarx benutzt Paulus in seinen Briefen immer dann, wenn er den Menschen beschreibt, wie er sich von Gott abwendet, Fleisch. Wie er sich selbst versucht, ins rechte Licht zu rücken, wie er andere madig macht, um selber besser dazustehen. Fleisch, das ist die Lebensart, sich und anderen alles abzuverlangen und ungnädig auch mit sich selbst zu sein, die Schuld zu leugnen, stattdessen eigene Ehre und eigenen Vorteil zu suchen. Fleisch, das ist ein Leben, in dem Gott höchstens als Verzierung, sozusagen als Accessoire vorkommt, als Beiwerk, als Schmuckstück. Ein Leben, das meint, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen zu können. Fleisch, das ist ein Leben in der Selbstüberforderung, das das Glück von der eigenen Kraft und abhängig macht und erwartet und zusammenbricht, wenn es dann schwer wird. Fleisch, das ist gleichbedeutend mit Vergänglichkeit. Und wer in seinem Leben immer nur auf das sät, was vergänglich ist, auf Geld und Gesundheit, auf Schönheit und Jugend, auf Anerkennung und Spaß, der wird zuletzt mit leeren Händen dastehen. Denn er hat ja nichts, was er mitnehmen kann. Es ist Paulus sehr ernst mit seiner Mahnung hier. Er ist sonst ja gar kein Scharfmacher. Wer seine Briefe aufmerksam liest, der hört ihn immer wieder mäßigend auch zu seiner Gemeinde sprechen. Aber hier geht es ihm um alles. Wir sind sozusagen in der Gebrauchsanweisung bei den Warnhinweisen angekommen. Wenn ich meinen Föhn doch ins Wasser werfe bei uns im Badezimmer, da gefährde ich den Föhn natürlich, aber auch mich selbst und alle, die dabei sind. Wenn ich die Warnhinweise hier bei Paulus nicht beachte, kann es sein, dass mir mein Glaube um die Ohren fliegt und mich und andere verletzt. Und darum fragt er, worauf setzt du dein Leben? Worauf willst du säen? Und ich bitte dich heute Morgen, sähe auf den Geist. Lebe mit Gott. Lebe mit Gott. Mach ihn, mach Jesus Christus zum Grund und zum Inhalt deines Lebens. Er ist die Chance zum Leben. Und dann kehrt Paulus wieder an den Anfang zurück und richtet den Blick auf den Alltagsgebrauch des Glaubens. Denn es geht ja jetzt nicht darum, fromm und frömmelnd in heiliger Einfalt irgendwo in der Ecke zu sitzen und schön kritisch auf all die ungläubigen anderen zu gucken. Nein, es geht darum, sich befreit von Gott in den Dienst nehmen zu lassen. Das heißt, Not zu lindern, weil jede Not, die du linderst, ein Vorgeschmack des Himmels ist. Jede Träne, die du in seinem Namen in Gesprächen oder in Gesten trocknest, ist ein Vorgeschmack auf den Tag, an dem Gott alle Tränen abwischen wird. Jedes Wort, das du anderen von der Hoffnung und vom Glauben weiter sagst, ist ein Vorgeschmack auf den Tag, wenn der Glaube aufhört und wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Noch ist Zeit. Und deshalb schließt Paulus, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubens Genossen. Allermeist an des Glaubens Genossen? An den anderen wohl nicht? Das hat Paulus nicht gesagt und das ist auch nicht gemeint. Doch wo, wenn nicht dort, wo laut geredet und gesungen wird vom Glauben? Wo, wenn nicht dort, sollte sich bewähren, wovon dieser Glaube redet und singt? Wir sind in der Gemeinde aneinander gewiesen und zueinander gestellt und das trifft ja für jeden Gast auch zu, für seine Gemeinde, für die Gemeinde, in der ihr lebt. Und wie schön wäre das, wenn Menschen, die noch draußen sind, die noch zögern, Schritte des Glaubens zu gehen, das sagen würden, was die römischen Heiden damals um das Jahr 150 gesagt haben über die ersten Christen. Wissen Sie, was die gesagt haben? Wie haben die einander so lieb? Dazu bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne, in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Und wir haben